Selbst die elitären Bilderberg-Geheimkonferenzen wurden unterbrochen durch die Corona-Pandemie. Normalerweise findet das jedes Jahr statt. Man erkennt, dass selbst elitäre Kreise die Pandemie ernst nahmen. Viele wichtige Vertreter des angloamerikanischen Empires sind älter und waren damit besonders gefährdet. Bekannte Beispiele bei Bilderberg sind Leute wie Henry Kissinger. Also der hat das wirklich dann viele, viele Jahre lang mitgemacht. David Rockefeller verpasste die Pandemie knapp, starb vorher. Ich weiß noch, wie ich bei einer Konferenz vor Ort war und ein Ambulanzwagen war immer auf Abruf. Ja, manche brauchen Spezialärzte um sich herum, das ist ähnlich wie mit Wladimir Putin, wo bestimmte Ärzte ihm auch immer hinterherreisen oder auf Abruf stehen. Ältere Bilderberg-Teilnehmer haben einflussreiche Verwandte, also da hätte einer die Krankheit an den Nächsten übertragen. Bilderberg basiert auf den alten Chatham-Hausregeln des britischen Kolonialreichs. Alles, was wirklich relevant ist, läuft im Verborgenen ab. Es heißt einfach, die Konferenz sei privat und deswegen schulde man keinem Steuerzahler eine Auskunftspflicht. Aber wenn nun mal Leute aus dem Nationalen Sicherheitsrat der USA dort sind, wie dieses Jahr, der NATO-Generalsekretär, der CIA-Direktor und so weiter, dann ist klar, was Sache ist. Wenn man schon ein Weltreich sein will, dann gibt es sehr viel zu koordinieren. Die Konferenz ist eine seltene Gelegenheit, dass bestimmte Vertreter sich absprechen können. Selbstverständlich lässt sich prinzipiell jede Person über eine verschlüsselte Videoverbindung einbinden. Die Teilnehmerliste bezieht sich also nur auf physische Teilnehmer vor Ort. Man kann auch innerhalb des gemieteten Luxushotels beliebig Sondertreffen abhalten zwischen zwei oder mehreren Personen, je nachdem, wie man das gerade braucht. Man muss jetzt auch nicht alles explizit aussprechen. Es reicht, wenn grob die Linie vorgegeben wird, die andere dann nach Hause tragen und umsetzen. Man redet über Probleme bei einer bestimmten Umsetzung, einer Agenda und so. Sie finden meine eigenen Forschungen zum britischen Kolonialreich unter shop.recenter.com. Also das ist ein gewaltiger Familiencluster gewesen aus Welfen, Wettinern und Reginaren. Dieser Cluster holte sich 1714 die Kontrolle über Britannien und gleichzeitig ging es richtig los mit der modernen Wissenschaft. Und dann ging es halt richtig, richtig ab. Der Adel verbarg zunehmend seine Macht hinter Tarnfirmen und politischen Tarnorganisationen. Die amerikanische Unabhängigkeit ist unglaublich suspekt, das finden Sie auch in meinen Büchern. Und selbst der gewöhnliche Verschwörungsmedienkonsument denkt fälschlicherweise, dass der Adel seine Macht verloren hätte. Diese Falschannahme ist in jede große Ideologie eingebaut. Das Empire kontrolliert auch eben, wie die Leute denken. Das Verschwörungsmedienklientel glaubt, dass die Weisen von Zion die Macht übernommen hätten über das britische Kolonialreich und die USA. Bilderberg sei dementsprechend zu beurteilen. Wir haben vor Ort bei Bilderberg-Konferenzen selber gesehen, wie Kommunisten die Demos dominierten. Ja, für diese Leute ist Bilderberg einfach der rechte Imperialismus, das Kapital, und sie hoffen dann auf eine Rettung durch den Ostblock. Für den Mainstream-Bürger der aufgeklärten Demokratie ist Bilderberg halt nur eine Konferenz, die dazu da sei, die Demokratie zu schützen. Die offizielle Bilderberg-Teilnehmerliste ist alphabetisch geordnet und gibt neben der aktuellen Berufsbezeichnung keine weiteren Infos zu der jeweiligen Person. Und auf recenter.com finden Sie die Teilnehmer nach Kategorien geordnet und mit dem entsprechenden Hintergrund. Dieses Jahr wirkt die Konferenz wie eine Art Kriegskabinett. Auch die wirtschaftlichen Folgen eines ausufernden Konflikts mit China werden wohl besprochen. Bizarrerweise waren es ausgerechnet mit Bilderberg assoziierte Firmen und Staatsfunktionäre, die essentielle Technologien verkauften an den Sowjetblock und China. Ebenso öffnete man westliche Märkte für China. Wir haben auch aktuell eine Meldung hier auf recenter.com. Erbeutetes russisches Kriegsgerät enthält massenhaft westliche Spezialbauteile. Also je mehr Kriegsgerät da kaputt geht von den Russen in der Ukraine, je mehr erbeutet wird in intaktem Zustand, umso mehr können Spezialisten das alles auseinandernehmen. Und man fand eben dann ja alle möglichen westlichen Komponenten. Bordcomputer des KH-101 Marschflugkörpers besteht aus 35 amerikanischen Mikrochips. Im russischen Funkstörsystem Borisoglebsk 2 stecken britische Hochfrequenztransistoren. Die Aufklärungsdrohne Orlan 10 hat einen Wärmebildsensor des französischen Herstellers Linred und so weiter und so weiter. In die T-72-Panzer gehören eigentlich Wärmebildsysteme des französischen Herstellers Thales, um auch nachts kampffähig zu bleiben, generell Feinde besser aufspüren zu können. Der Panzerbauer Ural Vagonzavod wollte auf Geräte auf Belarus zurückgreifen, aber die tatsächlichen Lieferungen können sich drastisch unterscheiden von den versprochenen Stückzahlen. Forscher des britischen Royal United Forces Institute betonten Schlüsselkomponenten, Auch beim Marschflugkörper 9M727, der von Russlands Iskander-K-System abgefeuert wird. Und hitzebeständige Materialien, elektronische Verbindungsstücke kamen einfach lange da aus den USA. Also man schätzte schon vor Jahren hier, dass 85% der Bauteile von diesen russischen Waffensystemen, dass die aus dem Westen stammen. Es hat sich anscheinend nicht viel daran geändert, auch wenn es ja eigentlich der ausgerufene Plan war in Russland, dass man an dieser Abhängigkeit etwas ändert. Ja, das heißt, man wollte da innerhalb von wenigen Jahren autark werden, hat das natürlich nicht geschafft und dann kam es noch dicker. Vor allem ab 2014 halt der Exportstopp. Das heißt, die Ukraine lieferte dann nichts mehr an wichtigen Teilen an die Russen. Und unglaublich viele Rüstungsteile kamen aus der Ukraine. Also auch Lenksysteme für Atomraketen, die Wartung für Atomraketen der Russen geschah in der Ukraine und so weiter und so fort. Also man kann hier sehen, was für eine bizarre Rolle letztendlich Bilderberg spielt. Ja, das heißt, man schuf eigentlich dieses Problem mit, ja, das Problem durch Russland und China, und jetzt vermarktet sich Bilderberg halt eben so als die Lösung auf das Problem. Ja, das heißt, man, diese Eliten wollen uns hier dann retten vor den Gefahren. Und dieses Jahr reicht es halt eben dann nicht aus, irgendwelche Stellvertreter zur Konferenz zu schicken, sondern oftmals müssen die Chefs selber ran. Mehrere Teilnehmer sind ja so alt und von ihrer Geschichte so weit nachvollziehbar, dass sie vermutlich eingeweiht sind in die älteren Geheimverhandlungen zwischen den USA und der Sowjetunion. Damals war ja alles Mögliche ausgehandelt worden, dass beispielsweise die Bundesrepublik wiedervereinigt werden und in der NATO bleiben darf. Ja, allerdings musste man die Bundeswehr dann ruinieren und so. Moskau zog seine Panzer zurück, aber gleichzeitig wurden die Pipelines ausgeweitet und die Russen durften massiv Geld bringen in die City of London und verbandelte Offshore-Finanzplätze. Also kommen wir zu den Mitgliedern, zu den Teilnehmern dieses Jahr. Wir haben Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär. Also der macht das schon seit 2014 und hat wohl keinen Bock mehr. Er will Gerüchten zufolge wechseln, als Leiter der norwegischen Zentralbank werden. Stoltenberg beschuldigte China, Russland politisch zu unterstützen, also Desinformationskampagnen und so. Er äußerte sich besorgt darüber, dass China die russische Invasion in der Ukraine materiell unterstützen könnte. Zieht sich der Krieg in die Länge, könne China einspringen und nicht nur mit Ausrüstung, sondern auch mit Truppen über die Belt Road Initiative, die bis nach Europa reicht. Dann das Weiße Haus hat ja unter strikter Geheimhaltung ein Team hier zusammengestellt von nationalen Sicherheitsbeamten. Falls man möchte gerüstet sein, falls der russische Präsident Wladimir Putin chemische, biologische oder nukleare Waffen in der Ukraine einsetzt. Genaues darf man nicht erfahren, man will sich nicht in die Karten schauen lassen, heißt es. Also der Steuerzahler darf hier nicht wissen, was passiert genau wann. So Grundlegendes ist natürlich bekannt, also wenn der Bündnisfall eintritt, wenn jetzt ein NATO-Land direkt angegriffen wird, aber wenn jetzt eins von den neueren NATO-Mitgliedern angegriffen wird, dann würde die NATO nicht unbedingt alles dran setzen, diese neuen Mitglieder zu verteidigen. Wir haben es ja schon berichtet auf recenter.com. Die NATO-Osterweiterung war ein teurer Flop, das wussten die Experten auch, dass das halt eigentlich so eine richtige Osterweiterung ist, nicht bezahlbar. Und die Einigung war 1997. Ja, es dürfen neue Länder aufgenommen werden in die NATO, da haben die Russen explizit dazu Ja gesagt, aber die Supermächte einigen sich darauf, dass diese neuen Mitglieder keine signifikanten Streitkräfte aufbauen dürfen. So, das heißt, wir wissen nicht so genau, wenn jetzt halt dann irgendwie dann doch eine Atomwaffe eingesetzt wird oder zwei oder drei und Fallout weht dann rüber, halt auf NATO-Territorium oder irgend sowas. Was macht die NATO dann? Ja, wir dürfen es nicht wissen. Dann haben wir Jake Sullivan, das ist der Director des National Security Council, das ist eine interessante Figur, haben wir auch schon mehrfach darüber berichtet. Also Jake Sullivan hat mit Experten beider Parteien in den vergangenen Jahren ein Projekt für den elitären Think Tank Carnegie Endowment for International Peace vorangetrieben unter dem Titel Eine US-Außenpolitik für die Mittelschicht. Also dieses 1910 von Andrew Carnegie gegründete Unterfangen wurde nach der Brookings Institution und dem Chatham House als drittgrößter Think Tank der Welt eingestuft. Carnegie wählte den langjährigen Berater Elihu Root, einen Senator aus New York, ehemaliger Außenminister, zum ersten Präsidenten der Stiftung. Root entwarf die amerikanische Politik für die neuen Kolonialbesitzungen, insbesondere für die Philippinen und Kuba, damals. Seine Rolle bei der Unterdrückung eines philippinischen Aufstands verärgerte anti-imperialistische Aktivisten zu Hause. Root war ein Modernisierer in der Geschichte des Kriegsministeriums. so hieß es damals noch, nicht Verteidigungsministerium, und verwandelte die US-Armee in eine moderne, professionell organisierte Militärmaschine. Root war Teil des konservativen republikanischen Unterstützungsnetzwerks für Präsident William Howard Taft. Taft war Mitglied der Gruppe Skull and Bones, Hauptsitz an der Elite-Uni Yale. Joe Bidens neuer nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan machte eben auch einen Abschluss an Yale und bekam anschließend ein Rhodes-Stipendium für Oxford. Also Yale hängt schon zusammen mit den britischen adligen Geheimdiensten. Die Geheimgesellschaften an Yale, natürlich ziemlich berüchtigt wie Skull and Bones, geht auch zurück auf die adligen Geheimdienste. Und dieses Rhodes-Stipendium, ja, also Mr. Rhodes und so, das waren halt eben dann ganz wichtige Kolonialexperten. Und diese Leute haben da nichts anbrennen lassen. Und du kannst eben kein solches Kolonialreich haben ohne weitreichende Geheimdienste. Also Skull and Bones, die Gruppe, war auch instrumentell darin, wichtige Technologien an die Sowjets und die kommunistischen Chinesen zu verkaufen. Also, und ja, jetzt möchte man uns angeblich retten vor dem Ostblock. Und nicht nur möchte man die militärische Bedrohung da eindämmen aus dem Ostblock, sondern man möchte dann gleichzeitig, dass hier die amerikanische Mittelschicht davon profitiert. Also, dass die Produktion von Gütern wieder nach Hause kommt, dass die Leute eben zufriedener sind und so. Also eine Win-Win-Situation möchte man da schaffen. Dieser Jake Sullivan schloss sein Studium im Jahr 2000 ab, nachdem ein Rhodes-Stipendium hier für Oxford erhalten hatte. Cecil Rhodes und Lord Milner hatten ja einst den Auftrag gehabt, das britische Kolonialreich verdeckt weiterzuführen. Es ist wahrscheinlich, dass Sullivan einer der einflussreichen Yale-Geheimgesellschaften beigetreten ist. Dann Brookings Institution, also er arbeitete für den Präsidenten der Brookings Institution. Brookings wurde bezahlt von den Ford und Rockefeller Stiftungen, Bank of America, Exxon und so weiter und so weiter und so weiter. Dann haben wir als Teilnehmer James Baker, also Office of the Secretary of Defense, diente bereits unter Ronald Reagan und Nixon, George W. Bush, George H.W. Bush und so. Während der Florida-Nachzählung nach den manipulierten Präsidentschaftswahlen im Jahr 2000 leitete er das Rechtsteam von George W. Bush in dem dortigen Bundesstaat. Als Außenminister half er bei der Überwachung der US-Außenpolitik während des Ende des Kalten Krieges und der Auflösung der Sowjetunion. Das heißt, er war wohl Teil der Geheimverhandlungen mit den Sowjets ab Anfang der 1980er Jahre. Also gerade George H.W. Bush war ja auch ziemlich eingeweiht. Es hat immer wieder verlautbaren lassen gegenüber anderen Leuten. Ist nicht zu deutlich, aber immerhin. Also da wurden verschiedenste Dinge vereinbart, auch Russen-Pipelines, Zukunft der Bundeswehr und die Erlaubnis, dass halt russische KGB-Pseudo-Oligarchen Geld an die City of London und andere Offshore-Plätze bringen durften. Als die US-Besatzung des Iraks im Jahr 2003 begann, war er einer der ersten Kandidaten der Bush-Regierung, um die Coalition Provisional Authority zu leiten, aber er galt als zu alt. Baker ist zusammen mit Henry Paulson und George P. Schulz auch ein Vorsitzender des Climate Leadership Council. Wie ich in meinem neuesten Buch und meinem Dokumentarfilm berichtet habe, ist dieses ganze Klimazeug total in den Händen der Anglos. Und das ist eigentlich eine militärische Forschung. Also Wetter- und Klimaforschung ist militärisch. Deswegen sollte das nicht überraschen. Und diese Gruppe von Republican Elder Statesmen, also diesen alteingesessenen Republicans, die schlugen vor, dass es eine Reform geben soll mit CO2-Steuer und Gebühren und so. Ja, so weiß man, woran man ist. Dann William J. Burns, CIA-Direktor. Der hat sich ja letztens auch immer wieder mal geäußert zu den Russen, möglicher Atomwaffeneinsatz und so. Sein Vater war William F. Burns, Generalmajor der US-Armee, stellvertretender Staatssekretär für Rüstungskontrolle, Büro für politische militärische Angelegenheiten im Außenministerium und diente 1988-89 als Direktor der United States Arms Control and Disarmament Agency in der Ronald Reagan Administration und als erster US-Sondergesandter für Denuklearisierungsverhandlungen mit ehemaligen Sowjetländern, auch Ukraine, gemäß der von den Senatoren Sam Nunn und Richard Lugar geförderten Gesetzgebung. Also das heißt, Ukraine waren ja sehr viele Atomwaffen und dieses Programm Nunn-Lugar Cooperative Threat Reduction versucht halt Russland entgegenzukommen. Also man bot dann halt neue Jobs da drüben, zivile Forschung und so, viele Geldhilfen, um halt Waffen zu beseitigen. Das Nun-Lugar-Programm war ein durchschlagender Erfolg und wurde von den Regierungen Russlands und der Ukraine als Erfolg anerkannt. Und dieses das Carnegie Endowment sagte dann 2014 während der Ukraine-Krise, die riesigen Industriekomplexe in der Ost- und Südukraine müssen dringend umstrukturiert und modernisiert werden. Diese Fabriken bieten immer noch Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Die Möglichkeit ihres Zusammenbruchs ist mit gefährlichen Folgen sowohl für die Ukraine als auch für Russland und die Sicherheitsinteressen der USA verbunden. Die einzig gangbare Lösung ist die schrittweise Umstrukturierung bzw. Abwicklung dieser Komplexe. Dies wird wahrscheinlich zu einer erheblichen Verkleinerung führen, was wiederum ein Programm zur Umschulung und Beschäftigung von Leuten halt erforderlich machen wird. Also das heißt, in einer PowerPoint-Präsentation hieß es dann, dass nur ein paar von diesen Betrieben wirklich in den schwarzen Zahlen sind. Ukraine lieferte unglaublich viel Zeug an die Russen. Und die interessantesten Sachen sind natürlich dann geheim. Ja, was hatte man damit vor? Dann haben wir Kurt Campbell, White House Coordinator for Indo-Pacific. Also er ist halt der große Asienmann für nationale Sicherheit. Also er diente als Offizier der US-Marine bei den Joint Chiefs of Staff, Special Intelligence Unit, also Geheimdienste für den Chief of Naval Operations. Er kümmert sich wohl um die Bedrohung durch China und Nordkorea. Also Taiwan könnte jeden Moment angegriffen werden. Möglicherweise hat man Taiwan schon heimlich aufgegeben, um Chinas Passivität im Hinblick auf den Ukraine-Krieg zu erkaufen. Oder man lässt das halt ablaufen in Eskalationsstufen. Also die Chinesen machen dann irgendwas Dramatisches, die Nordkoreaner machen was Dramatisches und so. Und die Welt bekommt hier mal richtig Angst. Darum geht es nämlich. Dann haben wir Jen Easterly, Director Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Also, sie studierte am Pembroke College Oxford als Rhodes Scholar, also wieder mal dieses traditionelle Stipendium des britischen Kolonialreichs. Dann war sie für die National Security Agency in Bagdad, arbeitete für die elitären Tailored Access Operations der NSA. Dann diese CISA, Direct Cyber Security Infrastructure Security Agency, ist eine Behörde, die gehört zum Department of Homeland Security. Also man will halt Cybersicherheit verbessern und so und halt sich dann rüsten gegen die Attacken von außen oder von wem auch immer. Also Blackouts und Angriffe gegen die Infrastruktur, die interessantesten Sachen sind auch dort strengstens geheim. Das heißt, wir kriegen immer nur so die Brocken und halt Metadaten und solche Sachen und wir müssen das dann alles abgleichen und uns halt den Geheimnissen annähern, den Geheimoperationen annähern. Dann haben wir Tarun Chhabra, Senior Director for Technology and National Security im National Security Council der USA. Also, ja, war schon an der Brookings Institution und halt diese übliche Karriere gemacht. Er meint, dass China vielleicht sogar eine größere Bedrohung für die Interessen der USA darstellt als die Sowjetunion früher. Macht auch rum mit künstlicher Intelligenz und so und die Bedrohung dadurch. Dann haben wir Jeremy Fleming, Director British Government Communications Headquarters. Also das, der Typ ist geadelt, diente zuvor beim MI5 Geheimdienst und das GCHQ ist ähnlich wie die amerikanische NSA, digitale Spionage. Während des Zweiten Weltkriegs befand es sich in Bletchley Park, wo es für das Knacken der deutschen Enigma-Codes verantwortlich war. Die Queen of England erhielt Briefings vom GCHQ. Das GCHQ erwuchs aus dem Marinegeheimdienst und die Verwandten der Queen, ja, aus dem Haus Hessen-Darmstadt stellten ja traditionell die Lords of the Admiralty, also die Führung der Marine und so. Unzählige Verwandte sind große Tiere in der Wirtschaft. Da müsste ja nur jemand plappern, theoretisch, und schon können Angehörige ein Vermögen verdienen. Rein theoretisch natürlich. Die Existenz vom GCHQ wurde erst 1983 öffentlich anerkannt. Vorher hat man so getan, als gäbe es das gar nicht. Ja, und GCHQ, die schnorcheln auch alle möglichen Daten ab und so. Das ist überall auf der Welt. Dann Michael Mullen, ehemaliger Chairman der Joint Chiefs of Staff. Alteingesessener Marineadmiral, verantwortlicher für die NATO-Operationen. Er denkt, die USA und Nordkorea stünden kurz vor dem Krieg. Ja, Nordkorea wurde ja durch und durch aufgebaut durch Russland. Ist wahrscheinlich eine totale Marionette von den Russen. Also wenn der Großvater des jetzigen Diktators von Beria an Stalin empfohlen wurde, wurde dann ausgerüstet und so. Ich meine, dann weiß man, wie der Hase läuft. Später saß Mullen in Vorständen mehrerer großer Firmen. Das ist ja alles ein Komplex. Das ist die unterscheiden da nicht wirklich zwischen privat und staatlich, sondern immer nur dann, wenn es darum geht, sich irgendwo abzuschirmen oder irgendwo was abzukassieren. Mullen sagte, dass Russland wohl Atomwaffen einsetzen könnte in der Ukraine, weil halt Putin fühle sich in die Enge getrieben und so weiter und so fort. Dann haben wir Michael Kaufman, Director des Russia Studies Program Center for Naval Analysis. Der ist geboren in der Ukraine. Forschung konzentriert sich auf Russland, ehemalige Sowjetunion, ist spezialisiert auf russische Streitkräfte, militärisches Denken, Fähigkeiten und Strategien. Dann Celeste Wallander, Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs, also stellvertretender Verteidigungsminister für internationale Sicherheitsangelegenheiten im US-Verteidigungsministerium. Er hat einen Doktortitel von der Yale University, er ist Senior Fellow am Council on Foreign Relations, Direktor und Senior Fellow des Russia and Eurasia Program am Center for Strategic and International Studies und so weiter und so weiter. Also spezialisiert hier auf Sicherheit in Bezug auf Russland. War in der Obama-Regierung stellvertretende Verteidigungsministerin für Russland, Ukraine, Eurasien. Dann haben wir Bernard Emy vom Ministerium, halt Verteidigungsministerium in Frankreich. Diente auch als Direktor der Generaldirektion für äußere Sicherheit, also der DGSE, der französische Geheimdienst. Während des Völkermords in Ruanda gab er den Befehl, den Tätern des Völkermords in Ruanda die Flucht zu ermöglichen. Er trägt nicht nur die höchsten französischen Orden, sondern auch den britischen Royal Victorian Order. Kommen wir als nächstes zu den Politikern. Wir haben David Lammy, Shadow Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs, House of Commons. Commonwealth heißt so viel wie Kolonieangelegenheiten. Er ist auch Mitglied des britischen Kronrats. Da musste ich gleich dreimal nachschauen. Der Mann hat ja afrikanische Wurzeln. Ziemlich grausamer Treppenwitz der Geschichte. In Bezug auf das britische Kolonialreich. Dann haben wir Oksana Markova, ukrainische Politikerin seit Februar 21, derzeitige Botschafterin der Ukraine in den Vereinigten Staaten. Ist auch ehemalige Finanzministerin. Ihre Aufgabe ist recht klar umrissen. Es ist bekannt, dass die USA viele verdeckte Operationen durchgeführt hatten und Geld in die Ukraine schleusten. Damit sind jetzt nicht diese 5 Milliarden Dollar gemeint, die über viele Jahre verteilt flossen. Es wurde immer wieder fehlzitiert hier, was Victoria Nuland gesagt hat. Also manche haben einfach dann das aus dem Kontext gerissen und behauptet, Nuland hätte dazugegeben, der Maidan sei spezifisch hier gefördert worden mit 5 Milliarden Dollar. Viele behaupten das immer noch, also man wird hier mit falschen Formationen zugeschüttet. Markarova kooperierte mit Natalie Jaresko, einer in den USA geborenen ukrainischen Investmentbankerin, die Finanzministerin der Ukraine war. Jaresko hatte mehrere wirtschaftsbezogene Positionen im US-Außenministerium in Washington D.C. inne und koordinierte schließlich die Aktivitäten des Außenministeriums, des Handelsministeriums, Finanzministeriums und so weiter und so weiter. Also es stinkt alles nach Spionage, um es kurz zu fassen. Dann haben wir José Manuel Álvarez, also spanischer Diplomat, in Bezug auf die russisch-ukrainische Krise erklärte er vor kurzem, dass die spanische Regierung sich zum Dialog bekenne, aber dass es sehr klar ist mit Russland, Dialog sei keine Verhandlung. Also man könne nicht inakzeptable Dinge akzeptieren. Und so weiter und so weiter. Niemand kann festlegen, wer Mitglied einer internationalen Organisation sein kann und wer nicht. Also man lässt offen, ob die Ukraine vielleicht dann doch NATO-Mitglied wird oder ob die Ukraine vielleicht doch der Europäischen Union beitritt. Nach dem Massaker von Bucha wies Álvarez etwa 25 russische Diplomaten, Botschaftsangestellte aus Madrid aus. Also da geht es eigentlich immer nur darum, man möchte die gegnerische Spionage treffen, weil die meisten Diplomaten halt eben gleichzeitig Spione sind. Das ist einfach ihr Schutz. Das heißt, sie sind die Art von Spione, die halt dümmstenfalls ausgewiesen werden, wenn sie erwischt werden. Ja, die können nicht verhaftet werden. Der Mann ist außerdem Mitglied in einem adligen Think Tank. Dann Ida Auken, unscheinbar wirkende Sozialdemokratin, hat wohl eine größere Karriere vor sich. Dann Thomas Byrne, hier aus Irland, Eliteanwalt, Minister für europäische Angelegenheiten, wirkt auch erstmal ziemlich bedeckt. Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, diente unter Herman van Rompuy, der noch von großen Kooperationen der USA mit Russland schwafelte vor Jahren. Also Eurasien und so. Also nach den belgischen Wahlen 2014 wurden zunächst Bart de Wever und dann Charles Michel vom König zum Informanten ernannt. Und dann beauftragte der König das Tandem Charles Michel und Chris Peters mit der Regierungsbildung und so weiter und so fort. Also das ist ja Adel überall, der da mit drin hängt. Dann Jörg Kukies, Deutschland, seit Dezember 21 Beamter der Staatssekretär im Bundeskanzleramt von Scholz. SPD kam ja gewaltig unter Druck wegen den Pipelines. Der Typ leitet seit kurzem eine neue Taskforce der Bundesregierung, um die Umsetzung von Sanktionen gegen russische Firmen und Oligarchen besser zu koordinieren. Der Typ ist in einer SPD-Familie aufgewachsen. Vater war Elektroingenieur bei IBM. Großmutter Arbeiterin in der Schellenmühle im Schwarzwald. Umstritten war auch seine Rolle in der Wirecard-Affäre. Dann Beate Meinl-Reisinger, Parteivorsitzende der Partei NEOS, das neue Österreich und liberales Forum. Dann Margarites Schinas, griechischer Politiker, war Chefsprecher der EU-Kommission, ist jetzt Vizepräsident der EU-Kommission und so weiter. Zuständig für Migration, Gleichheit und Diversität. Michael Gove, Cabinet Office, ist der Präsident der Oxford Union. Hatte verschiedene Ministerposten, war auch eine wichtige Figur für den Brexit. Nach dem Referendum für den Brexit wurde Gove von Nick Clegg beschuldigt, die Quelle einer Behauptung von der Zeitung The Sun zu sein, dass Königin Elisabeth II. Bei einem privaten Mittagessen in Windsor Castle Kommentare zur Unterstützung des Brexit abgegeben habe. Also das Establishment wollte anscheinend doch den Brexit. Dann haben wir Gina Raimondo aus den USA, Secretary of Commerce, besuchte Harvard, war auch Rhodes Scholar an Oxford und hat einen Abschluss von Yale. Also sie soll wohl ihre Expertise geben zu den wirtschaftlichen Folgen der Spannungen mit Russland und China. Im September 21 beschuldigte Raimondo China, die Rechte an geistigem Eigentum von US-Unternehmen zu verletzen und so weiter und so weiter. Also sie führte dann, es wurden Exportkontrollen eingeführt, um Russlands Zugang zu Militärtechnologie einzuschränken. Im März 2022 erklärte Raimondo, dass chinesische Unternehmen, die versuchen, Halbleitertechnologie unter Verstoß gegen US-Sanktionen nach Russland zu verkaufen, auch mit Konsequenzen rechnen müssten. Dann haben wir Wopke Hoekstra, Niederlande, hatte diverse Ministerposten inne, sitzt auch in Führungsriegen bei internationalen Organisationen wie der Weltbank. Dann Audrey Azoulay von der UNESCO, es ist unklar, was sie da jetzt groß beitragen soll. Dann haben wir den König der Niederlande. Lange Zeit war ja immer Königin Beatrix vertreten hier bei Bilderberg und dann übergab sie das Ganze an den Kronprinz Willem Alexander. Das alte Haus Nassau näherte sich vor Urzeiten dem Haus Oranien an, ein eher obskures Fürstentum aus Südfrankreich mit starken deutschen Bindungen. Das geht wahrscheinlich auf das Haus Anjou-Plantage Nett zurück. Das neue Haus Oranien-Nassau heiratete mit großem Eifer in andere Adelsfamilien ein, arbeitete Hand in Hand mit Welfen, Wettiner und Regenaren und eroberte kurz vor dem Jahr 1700 in einer Blitzaktion Britannien. Ja, und so weiter und so weiter. Preußische Prinz Bernhard, Gründer der Bilderberg-Gruppe, bahnte sich vor dem Zweiten Weltkrieg seinen Weg in das niederländische Königshaus. Königin Beatrixes Ehemann Klaus von Amsberg war ebenso deutscher Adel. Also Deutsch ist natürlich ein sehr schwammiger Begriff bei diesen Leuten. König William I. gründete 1824 die Netherlands Trading Society, eine Organisation für Opiumhandel in den Kolonien. Das enorme Familienvermögen der Oranier geht zurück auf diese Ära. Es wurde enthüllt, dass der persönliche Anwalt von Königin Beatrix, Fritz Salomonsen, Millionen an Bruinsma-Drogengeldern mit Hilfe von börsennotierten Scheinfirmen gewaschen hatte. Also wurde es immer krasser und krasser und krasser. Zusätzlich macht er halt auch rum mit Klimaschutz und diesem ganzen grünen Zeug. Dann haben wir Kyriakos Pierakakis, Minister of Digital Governments, also Computerexperte, besuchte Harvard und das MIT, Forschung über Wirtschaftswachstum und so Zeugs. Elizabeth Economy, die heißt wirklich so. Elizabeth Economy ist Senior Fellow an der Hoover Institution an der Stanford University und Senior Fellow für China-Studien am Council on Foreign Relations. Also die Frau kennt sich aus. Lena Hallengren, Schweden. Schwedische Politikerin der Sozialdemokratischen Partei, die als Ministerin für Gesundheit und Soziales diente. What? Schweden wird bald der NATO beitreten, vielleicht hat sie mehr Funktionen, als man von außen sehen soll. Dann haben wir Chrystia Freeland, Deputy Prime Minister, Kanada. Ihre Mutter ist Ukrainerin. Besuchte Harvard, russische Geschichte und Kultur, sowie Oxford mit einer Rhodes Scholarship, die auf das britische Kolonialreich zurückgeht. Sie arbeitete mit dem Journalisten Bill Keller von New York Times zusammen, um die Bikivnia-Gräber in der Ukraine zu dokumentieren. Also Massengrab von so einer russischen Aktion. Zehntausende Dissidenten wurden beseitigt und so. Freeland ist außerdem Autor von Sale of the Century, also ein wichtiges Buch über Russland. In der Ukraine erregte sie die Aufmerksamkeit des KGB im Kalten Krieg, der sie mit dem Codenamen Frieda etikettierte. Der KGB überwachte Freeland, lauschte ihren Telefongesprächen und dokumentierte, wie die junge kanadische Aktivistin Geld-, Video- und Audioaufzeichnungsgeräte sowie einen PC an Kontakte in der Ukraine übergab. Sie benutzte einen Diplomaten der kanadischen Botschaft in Moskau, um Material in einem geheimen Diplomatenbeutel ins Ausland zu schicken. Sie arbeitete mit ausländischen Journalisten an Geschichten über das Leben der Sowjetunion, organisierte Märsche und Kundgebungen. Also sie wirkt tatsächlich wie eine klassische Agentin. Sorry, es ist einfach so. Später hatte sie eine gewaltige Politkarriere. Dann Mark Rutte. Premierminister Mark Rutte. Niederlande. Seine Vorfahren importierten Ware aus den Dutch Indies, zählten anscheinend zu privilegierten Figuren. Studierte an der Uni Leiden, gegründet von Wilhelm I. von Nassau-Oranien. Rutte arbeitete zunächst bei Unilever und machte dann eine kometenhafte Karriere in der Politik. Er musste in seiner Karriere alles Mögliche abstimmen mit Königin Beatrix. Er hat den belgischen Orden Knight Grand Cross of the Order of the Crown. Ja, und manchmal musst du auch damit rechnen, dass es sich vielleicht um den einen oder anderen unehelichen Nachkommen handelt, des Adels und so. Das ist halt einfach so. Dann haben wir Tom Tugendhat, Großbritannien, House of Commons. Außenpolitikfunktionär, diente in einer militärischen Rolle in Afghanistan und im Irak, studierte in Cambridge, kam 2003 zur Geheimdiensteinheit der Streitkräfte und dann sprach er über diese Skripal-Vergiftung und meinte seine Kriegshandlung. Er zog auch den Ärger der Chinesen auf sich, er trägt den Order of the British Empire, sitzt im Parlament. Sein Vater war schon High Court Richter, besuchte Cambridge und besuchte auch noch Yale. Wurde Queen's Counsel, der Vater. Queen's Counsel und Recorder of the Crown Court. Und dann High Court Judge. Queen's Bench Division wurde zum Ritter geschlagen. Und dann der Sohn Tom Tugendhat hier bei Bilderberg, ging auch nach Cambridge und so. Sein Schwiegervater war auch der führende OSZE-Mediator in der Ukraine. Dann Didier Reynders. Hatte schon viele Hüte auf, darunter auch Verteidigungsminister in Belgien, Außenminister und so weiter. Mitglied des European Council on Foreign Relations, steht wahrscheinlich dem Hochadel nahe und Gruppen wie das Circle, die lange Zeit für ein Groß-Eurasien warben mit den Russen. Dann haben wir Livia Loy, Schweizer Diplomatin, wirkt sehr unbedarft, vielleicht spioniert sie ja oder was. Radoslav Sikorski, haben wir dann den Polen, Journalist und Politiker, war Verteidigungsminister mal, Außenminister Polens, war schon in Streik beteiligt, hier im Kalten Krieg noch, unter sowjetischer Diktatur. Studierte dann am Pembroke College der Universität Oxford. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Rhodes Scholarship war. Und während seines Studiums war er Mitglied der sehr exklusiven und berüchtigten Studentenverbindung Bullington Club und so weiter und so weiter und so weiter. Dann auch Medien. Karriere. Heiratete dann Anne Applebaum, die ist auch Bilderberg-Teilnehmerin, hat mit ihr zwei Kinder. Anne Applebaum ist Expertin für die Sowjet-Ära, die Gulags, den Holodomor in der Ukraine und so weiter. Dann haben wir Sanna Marin, aus Finnland, Premierministerin, also Sozialdemokraten. NATO-Beitritt des Landes soll bald erfolgen. Zunächst waren die Russen sehr erbost, dann spielten sie die Sache herunter. Dann haben wir Kirsten Sinema aus den USA, eine Senatorin, Democrat, ziemlich weit links, spielte früher die Antikriegsaktivistin, ist jetzt eher auf Mainstream-Linie, könnte der neue Hillary Clinton werden. Machte erstmal voll den Wind nach 9/11, ja, über halt Bush und gegen die Regierung und so weiter und so fort. Jetzt wirkt sie halt gemäßigter. Dann haben wir Pablo Casado, Spanier, spanischer Karrierepolitiker, gilt als Atlantiker. Dann haben wir Tinne van der Straeten, Belgien, Minister for Energy wirkt unscheinbar, allerdings sind die Belgier bei Bilderberg allesamt besonders suspekt. Pascal Donohoe, Irland, Minister for Finance, Präsident Eurogroup. Als nächstes kommen wir zu der Kategorie Banking und Investment. Da hätten wir Adewale Adeyemo aus den USA, Deputy Secretary im Department of the Treasury. Abschluss an Yale wurde eine große Nummer in der Obama-Administration. Er soll wohl mit anderen Konferenzteilnehmern darüber reden, wie man wirtschaftlich agiert in einem Konflikt mit den Chinesen. Dann José Manuel Barroso, ein linker portugiesischer Politiker, war zeitweise Führungsfigur in der EU, ist jetzt bei Goldman Sachs gelandet. Und dann gab es dann eben diesen riesen Skandal in seiner Partei vor einigen Jahren. Also es war dieser berüchtigte Casa Pia Missbrauchsfall. Also verschiedenste Figuren wurden da beschuldigt. Bei manchen kam es dann nicht mehr, ging nicht über diese Beschuldigungen hinaus. Andere sehr prominente Figuren wurden tatsächlich dann angeklagt und verurteilt. Als nächstes haben wir Ralf Hamers, Niederlande, Präsident der Geschäftsleitung der Megabank UBS AG. Dann Peter Thiel, Präsident von Thiel Capital LLC, hat ein paar andere wichtige Rollen. US-amerikanischer Investor deutscher Herkunft, Mitbegründer von Palantir Technologies, also deren Software wird halt eben dann eingesetzt von in verschiedenen Formen halt von Strafverfolgungsbehörden, auch Geheimdiensten, denke ich mal. In Deutschland verbreitet sich die Software bei der Polizei auch immer mehr. Hatte mit Facebook zu tun, spielt den Libertären, das ist also das Establishment, kontrolliert sowieso das gesamte politische Spektrum, zahlte auch für Ron Paul, der nie wirklich antreten wollte, also nie richtig antreten wollte, als Präsidentschaftskandidat, das war alles eine PR-Nummer, das fand man dann auch erst hinterher raus. War Trump-Supporter, Thiel ist auch Mitglied im Steering Committee der Bilderberg-Konferenz und er finanziert allerhand Politiker-Karrieren. Dann Markus Wallenberg, alteingesessene schwedische Familie Wallenberg, besitzt Beteiligungen an großen schwedischen Unternehmen, arbeitete bei Firmen mit adligen Connections wie Warburg, Citicorp und Deutsche Bank, studierte an Edmund A. Walsh School of Foreign Service der Georgetown University. An der Königlich Schwedischen Marineakademie wurde er zum Leutnant ausgebildet. Dann Paul Achleitner, also Treasurer von Bilderberg Meetings, war bei der Deutschen Bank und so, ist Aufsichtsratsvorsitzender. Wechselte teilweise in den Vorstand der Allianz AG. Die Deutsche Bank bekam ja von der amerikanischen Federal Reserve eine Strafe wegen angeblicher Geldwäsche für die Russen. Die Bank soll Trump ein Vermögen geliehen haben. Und dann gab es dann verschiedene Leute, die damit zu tun hatten, die inzwischen gestorben sind unter sehr seltsamen Umständen. Valentin Brüggsmidt, der wurde sogar Informant für die US-Bundesbehörden bei den Ermittlungen, wurde kürzlich tot aufgefunden. Und das war nicht der einzige. Wir haben das Ganze hier nochmal aufgegriffen, hier in unserer Liste, können Sie das nachvollziehen. Also da wurde halt sehr viel Geld verliehen und abgesichert halt teilweise durch die russische VTB-Bank. Die VTB befindet sich zu 60,9% im Staatsbesitz der Russischen Föderation. Dann Roger C. Altman, Evercore. Das ist Investmentbanker, Ex-Finanzminister unter Clinton, Mitglied des Lenkungsausschusses von Bilderberg und so. Mark Carney, kanadischer Ökonom und Bankier, war Gouverneur der Bank of Canada und auch Gouverneur der Bank of England, also voller Zentralbanker. War Vorsitzender des Financial Stability Board, arbeitet auch bei Goldman Sachs sowie im kanadischen Finanzministerium. Also das gehört alles diesem adeligen Empire, das halt eben seit langer Zeit gebaut wird, schrittweise immer größer wurde. Also das ist jetzt, man hatte dann wirklich dann in den 1700er Jahren angefangen, so diese Scheintransformation oder diese Scheinaufklärung umzusetzen. Also der Adel regierte dann zunehmend aus dem Schatten heraus durch Tarnfirmen und politische Tarnorganisationen. Also es war jetzt nicht so, wie alle Ideologen von allen politischen Lagern glauben, dass halt einfach dann die Politiker irgendwie dann die Macht holten und die Konzernbosse. So einfach ist es nicht. Dann Patricia Barbizet, Temaris, also hat bei verschiedenen Firmen gearbeitet. Keine Ahnung, was sie sonst noch für Zusatzfunktionen hat. Valeri Boatson von Amundi, also Vermögensverwaltung und so, und hatte da rumgemacht mit vielen, vielen wichtigen Firmen. Charles Edmund, Kanada, war vorher bei Scotia Bank, Scotia Capital, Head of Canadian Corporate Banking und so. Melody Hobson, Ariel Investments, ist im Vorstand von DreamWorks Animation bei Ariel Investments. Sie heiratete den Star Wars Produzenten George Lucas und der hat ja Milliarden. Dann Reid Hoffman, US-amerikanischer Unternehmer und Autor, Mitbegründer von LinkedIn, mit diesen Firmen zu tun. Henry R. Kravis aus den USA von KKR, großer Investor, ist eine Beteiligungsgesellschaft. Colbert, Kravis, Roberts & Co. Gab dann diese Übernahme der Pro7Sat1 Media AG in Deutschland. Multimilliardär, war schon vor Jahren bei Bilderberg und so. David Petraeus, also wird jetzt auch gelistet für KKR, Global Institute, Beteiligungsgesellschaft, aber er war ja Direktor der CIA, zuvor hoher Offizier der United States Army, 4-Sterne-General, muss dann zurücktreten wegen dieser Petraeus-Affäre. Grace Rexton Skaugen, Vorsitzende des Norwegian Institute of Directors, Vorsitzende von Statoil. Sie ist außerdem Mitglied des Rates des International Institute for Strategic Studies. Das ist ein ganz wichtiger Think Tank, einer der größten, wichtigsten, brutalsten Think Tanks. Hauptsitz ist in London, England. Zweitbeste Denkfabrik der Welt anscheinend für Verteidigung und nationale Sicherheit. Also da waren Leute mit drin wie H.R. McMaster, nationaler Sicherheitsberater der USA und so weiter und so weiter. Dann Mithat Rende aus der Türkei, war türkischer Botschafter in Katar. Dann die Industrievertreter. Da hätten wir Kevin Scott aus den USA von der Microsoft Corporation. Microsoft-Bericht vom 27. April gab ja einen Überblick darüber, wie der amerikanische Konzern Cyberattacken gegen die Ukraine beobachtet, zurückverfolgt und sogar abwehrt. Es ist kein Geheimnis, dass halt der Windows-Entwickler der US-Regierung nahesteht und das gesamte Internet auf den militärisch-industriellen Komplex zurückgeht. Also die wichtigsten Sagen sind natürlich geheim. Das geht ins Defensive, auch ins Offensive mit rein. Als nächstes Juri Vitrenko, Ukrainer von Naftogaz. Also er will die Ukraine in der Europäischen Union sehen. Und Donald Trumps Umfeld aus den Republicans hat er sich genauso wie die Democrats in der Ukraine breit gemacht. Wollten dort Energiefirmen infiltrieren und beeinflussen und so. Also da ging es um mehr als nur Vetternwirtschaft, sondern es ging um halt große Operationen. Giuliani versuchte anscheinend einen Führungswechsel zu erreichen bei einer staatlichen ukrainischen Gasfirma namens Naftogaz. Vorwurf lautet, dass lukrative Verträge den Vertrauten von Trump zugeschanzt werden sollten. US Energy Secretary Rick Perry hatte dabei wohl die Hand im Spiel und so weiter und so weiter. Also das heißt, das ist ein eine größere Operation gewesen, da Einfluss auszuüben in der Ukraine. Das war jetzt nicht nur eine Sache von den Democrats, sondern es geht nicht nur um Joe Biden und seinen Sohn und diesen Laptop und so. Ich meine, wir haben schon 1000 Sachen gehört, was für krasse Sachen da rauskommen aus diesem Laptop und bisher war das ja jetzt eher überschaubar. Dann John Soares, Großbritannien, also wird jetzt halt dann als Chairman gelistet von Newbridge Advisory. Das ist ein britischer Diplomat und Adeliger, war auch Leiter des Secret Intelligence Service, MI6, des Geheimdienstes. Also große Karriere, auswärtiger Dienst und so, Verteidigungsfragen. Hier mitten in der Action mit drin. Politischer Generaldirektor im Foreign and Commonwealth Office, etc., etc. Also unglaublich wichtige Person hier. Mark Little aus Kanada. Hier in der Energiebranche. Jean-Marc Huet, Niederlande, hat es mit vielen multinationalen Konzernen zu tun, auch Lebensmittel. Man erwartet ja jetzt eine globale Lebensmittelkrise. Bernard Looney aus Großbritannien, das ist CEO von dem Ölkonzern BP oder Energiekonzern BP. Er ist Fellow der adligen Royal Academy of Engineering. Looney saß wegen der 20% Beteiligung von BP an dem in Moskau ansässigen Ölproduzenten Rosneft neben Igor Sechin. Also Sechin, eine wichtige Person bei Rosneft und gilt auch als Stellvertreter von Wladimir Putin. Am Vorabend der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 bestand Looney darauf, dass BP weiterhin Geschäfte mit dem russischen Staatsunternehmen Rosneft machen werde. Nach dem Einmarsch weigerten sich Looney und BP, Russlands Invasion in der Ukraine zu verurteilen. Und dann berichten zufolge wies die Regierung des Vereinigten Königreichs Looney an, die 20%ige Beteiligung von BP an Rosneft aufzugeben. Ein Beamter der Regierung Ihrer Majestät beschrieb die Geschäfte von BP mit Russland als zutiefst unbefriedigend und als übermäßige Exposition gegenüber russischen Interessen. Also wenn die Krone so will, dann passiert das auch. Dann haben wir Martin Lundstedt von der Volvo Group, also halt ja, Automobilindustrie, hat auch sehr viel mit Rüstung zu tun, falls nötig. Dann haben wir Tobias Lüttke von Shopify, ein Multimilliardär. Als nächstes Ben van Beurden aus den Niederlanden von Shell. Das ist die adlige Firma Royal Dutch Shell. Er soll wohl erklären, wie man ohne Gas und Öl von den Russen auskommt, beziehungsweise wie man den Russen gegebenenfalls Schlupflöcher lässt. Also ziemlich heftige Geschichte. Zu den Großaktionären des Unternehmens Royal Dutch Shell gehörte unter anderem das niederländische Königshaus. Offiziell gehören den Royals nur noch Prozente. Der berüchtigte Sir Henry Deterding finanzierte einst die NSDAP mit sehr hohen Geldbeträgen. Deterding war der extrem reiche Hauptaktionär des Ölkonzerns Shell mit Verbindungen zum Hochadel. Ja, und dann hat man halt eben die Ausrede gehabt, wir finanzieren hier halt irgendwie die Faschisten gegen die Kommunisten und so und müssen ja schließlich die Bedrohung durch den Kommunismus eindämmen. Aber hintenrum halt hohe Kreise finanzierten dann wieder den Kommunismus mit halt der Ausrede, man brauche das gegen den Faschismus. Gibt immer eine Ausrede. Ja, aber wenn man halt alle möglichen Fälle kennt und diese Ausreden halt kennt, dann funktionieren diese ganzen Ausreden halt irgendwann nicht mehr. Dann Alex Karp von Palantir Technologies, also hier diese Sicherheitsfirma, also Palantir Software wird halt von Geheimdiensten verwendet und von der Polizei. Ömer Koç von Koç Holding, mächtige türkische Koç-Konglomerat, stark mit dem Westen verbunden, immer wieder bei Bilderberg vertreten. Koç ist sehr dominant in der türkischen Wirtschaft. Der ehemalige Familienboss starb unter mysteriösen Umständen, war Erdogans Rivale und das ist eine ganz interessante Hintergrundgeschichte. Dann Albert Bourla von Pfizer. Also er hatte die Rolle des globalen Impfstoffchefs inne, bevor er dann halt in eine andere Abteilung wechselte. Also er könnte Eingeweihter sein in den Komplex der Bioabwehr, Biodefense. Das Auftreten der Affenpocken könnte einen Angriff bedeuten, dadurch unbekannt. Dann Demis Hassabis von DeepMind. Hassabis ist Mitglied der britischen Royal Society, also der adligen Wissenschaftsgesellschaft, die halt die Wissenschaft an sich kontrolliert. Die Firma DeepMind, die eine künstliche lernfähige Intelligenz hervorbringen soll, wurde von Google Alphabet gekauft und dann viele investierten da rein, darunter Elon Musk und Peter Thiel. Der andere DeepMind-Gründer, Süleyman Mustafa, war auch schon bei Bilderberg, der war in Oxford, arbeitete für die UN, niederländische Regierung, WWF. Dann startete Suleiman DeepMind Health bei der britischen Royal Society of Medicine. Tja. Thomas Buberl aus Frankreich von AXA, Versicherungskonzern, ist auch verbunden mit IBM und Bertelsmann. Sein Vorgänger bei AXA war der adelige Henri de la Croix de Castries, der war auch, glaube ich, oftmals bei Bilderberg. Und dieser Henri hat den Adelstitel eines Grafen, sein Vater hatte eine Militärkarriere in Frankreichs Kolonien. Man findet auch ein Buch eines gewissen Jean-François de la Croix de Castries, von 1772, das einen Artikel über den Rosenkreuzerorden enthält. Die Familiengeschichte zeigt einige Grafen und Barone. Dann Michael O'Leary, Ryanair, Billigfluggesellschaft. Gilt so als extrovertierte Figur. Dimitri Papalexopoulos von Titan Cement, also Zementfirmen, das hat ja unglaublich hohe Bedeutung für alles Mögliche. Patrick Pouyanet, Frankreich von Total, französischer Öl- und Gasgigant. Viertgrößte Mineralölunternehmen der Welt. Das nächste ist Jan LeCun aus den USA, Chief AI Scientist für Facebook, also ein super Nerd. Als nächstes Emma Walmsley von GlaxoSmithKline, Impfstoffhersteller. Sie ist Ehrenmitglied der britisch-königlichen Royal Society of Chemistry, obwohl sie Sprachen und Literatur studiert hatte an der Oxford University. Großteil ihrer Karriere verbrachte sie im Marketing des Kosmetikkonzerns L'Oreal. Ihre beiden Eltern sind adelig. Ihr Vater Sir Robert Walmsley studiert am Queen's College in Cambridge. Ist Mitglied des, also wurde ausgezeichnet mit dem Order of the Bath und ist ein Fellow der Royal Academy of Engineering. War Vizeadmiral in der königlich-britischen Marine, Chef der Beschaffungsabteilung des Verteidigungsministeriums und. Emma Walmsleys Mutter war Lady Christina Walmsley. Geborene Melville. Die Melvilles hatten früh Karriere gemacht in der berüchtigten East India Company des britischen Kolonialreichs. Vor Emma war Sir Andrew Philip Witty, der Direktor von GlaxoSmithKline. Studiert hat er Wirtschaft. Er wurde mit dem Rittertitel ausgezeichnet. Als nächstes Isabel Furtado, TMG Automotive, also Riesenunternehmen, Polymere und so auch. Also kann auch mit Rüstung zusammenhängen. Sam Altman von OpenAI ist ein super Nerd, steht den Democrats nahe. Dann José Luis Arnaud, einer der Top-Anwälte der Welt. Als nächstes Øyvind Eriksen aus Norwegen von Aker Asser. Ist eine Art Rechtsanwalt, Industrieführer. Aker Asser ist ein Megakonzern, der viel mit Energie zu tun hat. Sergio Ermotti von Swiss Re, also halt ein Rückversicherer. Wojciech Kostrzewa vom Polish Business Roundtable, das ist eine Riesenorganisation. War mal Regionaldirektor der Commerzbank, verantwortlich für das Geschäft in Mittel- und Osteuropa, also auch ziemlich heikel. André Kudelski von der Kudelski Group macht Hardware und Software, saß auch im Vorstand von Nestlé, Rüstungshersteller Dassault, Credit Suisse, ist Mitglied im Lenkungsausschuss von Bilderberg. Thomas Leisen von Umicore, belgischer Geschäftsmann, war bei verschiedenen Großkonzernen und so. Mitglied der Trilateral Commission, Steering Committee von Bilderberg, European Roundtable of Industrialists. Kann man sich seinen Teil denken. Erkki Liikanen, finnischer Politiker, Sozialdemokrat, war Präsident der finnischen Zentralbank und damit Mitglied im EZB-Rat. Als nächstes Craig J. Mundy von Mundy & Associates, Dauergast bei Bilderberg, war es oder ist Senior Advisor des Chefs von Microsoft. Microsoft natürlich hier mit Abwehr beschäftigt von Cyberangriffen. Diogo Salvi, Tech-Konzernvertreter. Nuno Sebastião von FeedSci, Data Science Unternehmen. Also klingt sehr nach Hightech für halt Finanztransaktionen und man will halt auch betrügerische Sachen aufdecken und so. Gilt als Unicorn Startup. Dann Francesco Starace, Strom- und Gasfirma, die er vertritt, Enel. Mustafa Süleyman, Gründer der DeepMind, ausgezeichnet mit dem Order of the British Empire. Marcos Veremes von Upstream, der war in Cambridge und der Columbia University. Columbia hieß auch mal King's College, glaube ich, war das. Peter Wenning von ASML Holding, also ein Finanztyp, war bei einigen großen Firmen. Dann kommt die Kategorie Medien und Kultur. Man könnte auch sagen Soft Power. Da hätten wir Ann Applebaum, schreibt halt Bücher über die Sowjetzeit, verschweigt, also gute Bücher, verschweigt aber die wichtigen Hintergründe westlicher Einflüsse auf den Sowjet-Horror. Sie ist eine Expertin für Gulags und den Holodomor in der Ukraine. Applebaum ist auch Mitglied des Council on Foreign Relations, Vorstand des National Endowment for Democracy und so weiter und so weiter. Matthias Döpfner von Axel Springer. Springer-Geschichte sollte einigermaßen geläufig sein. Mitglied der Atlantikbrücke, Young Leaders Programm, Aspen Institut in Berlin und so. Marie-José Kravis, kanadische Geschäftsfrau, diente im internationalen Beraterstab der Federal Reserve Bank of New York, war seit 1989 praktisch bei jeder Bilderberg-Konferenz anwesend, Mitglied im Council on Foreign Relations. Sie heiratete den Milliardär Henry Kravis, hier von der Firma Kohlberg Kravis Roberts & Co., KKR. Dann haben wir Kaius Niemi, Chefredakteur von Helsingin Sanomat aus Finnland, studierte politische Geschichte, nichts viel sonderlich bekannt über ihn. Shashank Joshi ist Editor für Verteidigungsthemen beim Economist. Also war Senior Research Fellow am Royal United Services Institute, also dieser RUSI Think Tank. Da ist er jetzt im Beirat, wissenschaftlicher Mitarbeiter an dem Programm Changing Character of War der Universität Oxford. Also sehr elitär auch dieses Royal United Services Institute, einige sehr, 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 sehr mächtige Mitglieder. Hat einen Haufen hier Abschlüsse und Vorträge gehalten. Soll sich also gut auskennen. Carlos Núñez, Prisa Medien, also große Firma in 22 Ländern aktiv. Gideon Rachman, Financial Times, studierte in Cambridge, war Freund des zukünftigen MI6-Agenten Richard Tomlinson. Zanny Minton Baddeus, Britannien, The Economist, älteste Tochter eines ehemaligen britischen Armeeoffiziers und so weiter. Mitherausgeberin der Zeit, gehört zum Carnegie Endowment for International Peace, studierte an Oxford. Afsin Yurdakul aus der Türkei vom Habertürk News Network, wurde in Istanbul geboren, Grundstudium Columbia University und so weiter. Martin Krasnik, dänischer Journalist, Chefredakteur von Weekend Avisen, studierte in Kopenhagen und auch in der London School of Economics. Stefano Feltri von Domani war schon mal bei Bilderberg. Lebt in Chicago. Das ist nicht sonderlich viel über ihn bekannt. Dann haben wir noch hier Anna Pinho von der Seralvis Foundation. Das ist ein bisschen komplizierter hier. Und Murat Yetkin von Yetkin Report aus der Türkei. Kommen wir noch zu den Akademikern wie William C. Dudley von Princeton University. War Präsident und CEO der Federal Reserve Bank of New York, also von dem Zentralbankableger. Also einige wichtige Geldpositionen, war Partner und Managing Director bei Goldman Sachs. Emre Erdoğan, Professor für politische Wissenschaft, Istanbul, Bilgi University. Viktor Halberstadt von der Leiden University, also der ist auch Vorsitzender dabei. Bilderberg war bei Goldman Sachs, Chrysler. Wurde 1990 von der Königin der Niederlande zum Ritter des Ordens des Niederländischen Löwen ernannt und wurde mit dem Hausorden von Oranien ausgezeichnet. Und dann wären noch die Thinktanks, Stiftungen und Gewerkschaften. Yahya Fanusi, Center for New American Security, also es gibt so viele Thinktanks inzwischen. Forschung konzentriert sich halt auf die Auswirkungen von Kryptowährungen und Blockchain auf die nationale Sicherheit. War Wirtschafts- und Antiterroranalyst bei der CIA. Verbrachte in Afghanistan, Zeit in Afghanistan. Forscht zu Terrorismusfinanzierung und Bitcoin-Geldwäsche. Ist auch viel in den Medien. Also vielleicht kommt dann irgendwann der große Regulierungshammer gegen die Kryptowährungen. Henry Kissinger. Also der halbtote Henry Kissinger wird da jetzt reingerollt. Alteisen von Bilderberg, seine Leute, die er hochgezogen hat, haben ja jetzt auch überall wichtige Funktionen. Hatten auch wichtige Funktionen in der Trump-Administration. Das war ja auch so ein Ding, was die viele Trump-Fans einfach da hier zurecht erklärten oder halt irgendwie unter den Teppich kehrten. Also über Henry Kissinger braucht man nicht mehr allzu viel erzählen. Nadia Shadlow vom Hudson Institute war im National Security Council, arbeitete unter Trump und McMaster für nationale Sicherheit. Vollmitglied des Council on Foreign Relations. Abschluss in Soviet Studies von der Cornell University. PhD-Abschlüsse von der John Hopkins Nizza School of Advanced International Studies und bla 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 und so weiter und so fort. Ben Hodges, Center for European Policy Analysis. Warum haben diese Thinktanks immer die langweiligsten Namen? War Generalleutnant der United States Army, Commanding General der US Army Europe, Oberkommandierender der US-Landesstreitkräfte für das Gebiet von Europa und der Nachfolgestaaten der Sowjetunion und so weiter, sollte sich auch auskennen. Mark Sedwell vom Atlantic Futures Forum, also trägt hohe Orden des britischen Kolonialreichs, diente Theresa May und Boris Johnson, nationaler Sicherheitsberater des Vereinigten Königreichs, Botschafter des Vereinigten Königreichs, zivile Vertreter der NATO im Afghanistan Home Office. Dann Ashley Tallis, Carnegie Endowment, also halt Verteidigungspolitik und so, kennt sich auch aus mit Asien, Indien. Diente im Stab des Nationalen Sicherheitsrates als Sonderassistent von Präsident George W. Bush, war bei der RAND Corporation, macht viel halt zu diesen Sicherheitsthemen. Konstanze Stelzenmüller, deutsche Juristin und Publizistin. Sie ist McCloy-Stipendiatin, benannt nach John J. McCloy. Ziemlich interessante Hintergrundgeschichte zu dem. Conny Hedegaard, Klimatransformistin. Also sie hat mit sehr viel Klimathemen zu tun und das ist alles super adelig eigentlich und sehr, sehr anglo. Finden die Details auf recenter.com. Mary Kay Henry, Es ist von der Mega-Gesellschaft Service Employees International Union. Und als letzten noch Andreas Treichel, österreichischer Bankmanager aus der Familie Treichel, Mitglied der Trilateral Commission European Region, war auch schon vor Jahren zu Gast bei Bilderberg-Konferenzen. Also, das war das diesjährige Lineup. Sie finden meine Forschungen zu den Supermächten und ihrer Beziehung zueinander auf shop.recenter.com, meine Bücher dazu, inklusive Audiobücher. Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie uns einfach an shop@recenter.com.